Jesaja 4, wir sind ja bis zum Vers 2 gekommen. Eigentlich wäre die Kapitelaufteilung gescheiter gewesen, wenn es den Vers 1 noch zum dritten Kapitel dazu getan hätten und dann beim Vers 2 das vierte anzufangen. Das ist nämlich der logische Abschnitt. Jesaja hat ja den angenehmen Job, Gericht zu verkündigen, das Volk zur Buße aufzurufen, zu konfrontieren. Und davon haben wir viel gesehen, auch letztes Mal. Aber dann haben wir immer wieder gesehen, dass immer zwischen diesen Gerichtsankündigungen auch immer wieder so ein Fenster sich auftut, ein Fenster in die Zukunft, wo wir einen Einblick bekommen in das Zeitalter des Messias, den Retter, den Gott bringen wird und das, was er mit sich bringen wird. Letztes Mal haben wir, glaube ich, auch mit der Verheißung angefangen und dann mit Gericht. Heute geht es auch wieder so weiter. Wir haben Gerichtsworte gehabt, Ende von Kapitel 3. Und jetzt im Kapitel 4, Vers 2, tut sich wieder so ein Fenster auf. Und da steht, an jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Und es wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig geblieben ist, wird heilig heißen, jeder, der zum Leben aufgeschrieben ist, in Jerusalem. Also an jenem Tag, er spricht von natürlich keinen einzelnen Tag, sondern einer Zeitperiode wieder, wo der Spross des Herrn da sein wird. Manche Ausleger denken, dass mit dem Spross der Überrest, der gläubige Überrest Israels gemeint ist. Andere, ich auch, glauben, dass damit der Messias gemeint ist, Jesus selbst. Diese Phrase, der Spross oder ein Spross, kommt öfter in der Bibel her und es ist eigentlich ein messianischer Ausdruck. Auch die Juden haben das schon in ihrer Tradition, in ihrer Auslegung auf den Messias angewendet. Das Bild von einem Spross, zum Beispiel Jesaja 11, werden wir das auch wieder sehen im Vers 1. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also Isai, der Vater Davids, also ein Nachkomme Davids. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Also Spross, ein Nachkomme Davids, und es klingt für mich so, als würde er von einer Person sprechen. Jesaja 53 haben wir dasselbe wieder. Da ist die Rede von dem Gottesknecht. Und da steht, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgesprossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und auch bei anderen Propheten sehen wir das. Jeremia 23 zum Beispiel, Verse 5 und 6. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Und in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn benennen wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. Und Herr ist in Großbuchstaben geschrieben, das heißt, da steht der Gottesname, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Dieser Spross, dieser Nachkomme Davids wird Gott sein, unsere Gerechtigkeit in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und in Sicherheit wohnen. Und er wird als König regieren, er wird ein König sein, und zwar in Recht und Gerechtigkeit. Zacharia sehen wir das auch. Da steht, so spricht der Herr, Zacharia 6, Vers 12, der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, sehen wir, das ist eine Person, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen, ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen, und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Also, ein Tempel, ein Herrscher im Tempel. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass der Tempel, das Haus Gottes im neuen Bund, die Gemeinde ist, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und er ist der Herrscher, er richtet sein Reich auf. Also wir glauben, dass hier von Jesus die Rede ist. Wieder ein Bild auf ihn hin. Und wir haben diesen Überrest. Und im Vers 3, es wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen wird, wird heilig heißen. Jeder, der zum Leben aufgeschrieben ist, in Jerusalem. Wenn der Herr den Kot der Töchter Zions, die hatte er ja Ende von Kapitel 3 zurechtgewiesen, die vornehmen Damen Judas, die alles andere als gottesfürchtig gelebt haben. Aber hier haben wir, wenn der Herr den Kot der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte hinweggespült hat, durch den Geist des Gerichts und den Geist des Ausrottens, also nach all diesen Gerichten hier, Israel ist in die Verbannung gegangen, nach Assyrien, Juda, das Südreich in die Verbannung, nach Assur. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein und ein Laubdach wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Also, geistlich gesprochen, ich glaube, wie wir letztes Mal gesagt haben, dass Zion, der Berg Zion, Jerusalem ein Bild ist für die Gemeinde im Neuen Testament. Wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen wird oder ist, der wird heilig heißen. Jeder, der zum Leben aufgeschrieben ist. Das ist auch ein Bild, was wir noch in der Offenbarung sehen. Ne? Das Buch des Lebens. Zum Beispiel jeder, der im Buch des Lebens aufgeschrieben ist. Und das ist das Buch des Lebens des Lammes, des Messias, des Opferlammes. Also die, die ihm vertraut haben, die mit ihm identifiziert sind. Davon ist die Rede. Und sie werden heilig heißen. Also Zion ist Jerusalem, Galater 4 nochmal. Das sind ja zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das jetzige Jerusalem, das unter dem Gesetz ist, das alttestamentliche Judentum. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei, steht da. Das Jerusalem droben, aber ist frei. Und das ist unsere Mutter, schreibt der Paulus. Und im Hebräer 12 sehen wir dasselbe mit anderen Worten. Er sagt, ihr seid nicht zu diesem Berg Sinai gekommen, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, zur Gemeinschaft der Heiligen in Jesus Christus, in sein Reich, unter der Herrschaft des Messias. Und wie wunderbar das ist, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo wir wissen dürfen, 100% wissen dürfen, weil wir Jesus vertrauen, ist unsere Schuld abgewaschen. Und wir sind die Heiligen. Wir sind keine Sünder. Wir sind Heilige, die leider manchmal noch sündigen. Aber unsere Natur ist nimmer, unsere Identität ist nimmer, dass wir Sünder sind. Sondern wir sind Heilige in Jesus Christus, umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist so eine Freiheit, oder? Wenn wir unbeladen und frei durch diese Welt laufen können. Frei von Schuld. Frei.
Es ist auch schön, wenn Menschen der Last darüber befinden müssen, ob jemand heilig gesprochen wird. Sondern wir wissen, wer uns heilig gemacht hat. Eigentlich, ja, das ist ja immer so ein Prozedere, wenn dann der Papst da irgendwie da heilig spricht. Und eigentlich, ja, es ist ja unser Vorrecht, ohne dass wir uns da hervortun wollen oder es irgendwie gut dran stellen.
Ist das nicht cool, dass Gott uns schon heilig gesprochen hat?
Ja, ja.
Er sagt, hey, du bist der heilige Bernd und die heilige Regina.
Ja, ja. Wir würden uns ja
die heilige Inge, die heilige Marianne.
Es
so wäre biblisch völlig korrekt, wenn wir uns so begrüßen würden. Hallo, Heiliger.
Ja.
Wird uns vielleicht auch mehr herausfordern. Das ist das, was der Paulus immer sagt in seinen Briefen. Er sagt, der spricht immer zu den Heiligen und schreibt erstmal das, was Gott für uns getan hat, und dann sagt er, jetzt wandelt würdig
das
eurer Berufung.
Ich auch, genau. Das, dann
vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir immer sagen, hallo, heiliger Bernd, wie geht's dir?
War ich nicht ganz heilig.
Und der heilige Günther, und vielleicht wird uns das öfter und mehr erinnern, wer wir eigentlich sind und was unsere Berufung ist. Und ja, auf jeden Fall, die Schuld ist hinweggespült aus ihrer Mitte. Wie wunderbar ist das? Und dann haben wir dieses Bild von dem Exodus, von dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Er sagt hier, der Herr wird über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch, sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht. Also diese Feuersäule, die die Israeliten geführt hat bei Tag, diese Wolkensäule dann bei Nacht. Das ist denen verheißen, die in Zion sind, die im Reich Gottes, im Reich des Messias sind. Und ich finde es interessant, dass hier steht, über der ganzen Stätte des Berges Zion, ein Tal, und über seinen Versammlungen. Also es gibt die weltweite Gemeinde Jesu Christi, seinen Leib, aber es gibt auch Ortsgemeinden, Versammlungen. Und auch da ist Gottes Gegenwart da und seine Führung. Dafür steht ja die Wolke und die Feuersäule. Seine Führung ist da, seine Gegenwart unter ihnen. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann natürlich ist jeder einzelne Christ ein Tempel für den Heiligen Geist. Und auch wir haben diese Feuersäule über uns. Jesus hat gesagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Haus des Vaters, die Gemeinde, aber in der Gemeinde gibt es viele Wohnungen für den Vater. Wenn jemand mich liebt, der wird mein Wort halten, sagt Jesus, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also dieses Bild von dem Exodus und dann natürlich Laubhütten, erinnert uns an das Laubhüttenfest, was ja wieder eine Erinnerung war an diese Wanderung durch die Wüste. Wo Mose am Ende dieser Wanderung zum Volk sagen konnte, hey, kein Schuh ist verschlissen von euch. Es hat euch an nichts gemangelt. Gott hat euch versorgt. Gott hat über euch gewacht, er hat euch beschützt, auch das ist ein Bild, ein Schutzdach, Zuflucht, ein Obdach vor dem Wolkenbruch, also egal wie das Wetter ist, geistlich gesprochen auch, oder ob es drunter oder drüber geht in unserem Leben, oder was der Feind alles zerstören will, Gott hält seine Hand schützend über uns, also dieses Bild haben wir hier. Der Spross, der Errettung bringt. Und diese Beziehung mit Gott, dass wir unter seiner Führung sind, unter seinem Schutz, unter seinem Segen. Schönes Fenster. Jetzt Kapitel 5. geht es wieder an ein Gerichtswort. Sehr bekanntes. Es wird ein paar Mal im Neuen Testament erwähnt, ein paar Mal in der Bibel wiederholt. Es ist das Bild von einem Weinstock. Israel, Gottes Volk als Weinberg, nicht Weinstock. Jesus ist der Weinstock. Israel war der Weinberg. Singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Also offensichtlich war das ein Lied, dieses Bild, ein Bild in einem Lied sozusagen, ein Gleichnis in einem Lied. Erinnert uns fast an das Hohelied, oder? Ich will von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg singen. Erinnert uns daran, wie sehr Gott sein Volk liebt. Und vielleicht war das ein Lied. Warum ein Lied? Ja, dass die Leute sich's besser merken. Wir haben auch Lieder, dass wir es uns besser merken. Ich habe den Jungs gerade erst eine CD gekauft mit Bibelversen in Liedform. Warum? Weil man sich's einfach leichter merkt. Und das hören sie auch sehr gerne. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Also fettes Land, guter Boden. Vielleicht sprichst du auch von einem Hügel, weil Jerusalem auf einem Hügel lag. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen. Das war schwere Arbeit in Israel, da gibt es sehr viele Steine. Und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Also hat eine Kelter ausgehoben, um die Trauben zu pressen da oder zu zermatschen, zu zerstampfen. So war das damals. Aber ganz offensichtlich ein Weingärtner, der guten Boden hat, der seine Weinstöcke in guten Boden pflanzt, der alles tut, gute Bedingungen schafft und der dann auch erwartet, dass er Frucht bringt. Deswegen pflanzt man Weinberg, weil man Trauben haben will, weil man Frucht haben will. Ich denke, keiner macht das nur aus Spaß. Und dann wartet er, dass er Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren oder vielleicht in manchen Übersetzungen wilde Beeren. Also so ist es, genau, so saure. Also wir haben hier einen kultivierten, umpflegten Weinberg, aber er bringt nur Frucht wie ein natürlicher, wilder, verwilderter Weinberg. Als wäre da keine, wie soll ich sagen, zuchtbildlich gesprochen, als wäre die Hand des Weingärtners nicht beteiligt da drin, nicht diszipliniert, nicht kultiviert.
Veredelt.
Veredelt. Und dann sehen wir auch, wovon das Bild ist. Wir müssen nicht raten. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg, spricht der Herr durch den Propheten. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Gab keinen Grund. Nun, so will ich euch mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn der Herrscharen ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzungen seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch, das war die Frucht, die er sehen wollte, Gerechtigkeit. Und siehe da Rechtsspruch auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Also ich denke, ein sehr verständliches Bild. Er sagt eindeutig, Juda ist der Weinberg, ich habe mir Frucht erwartet. Gott hat sich Israel erwählt, er hat sie versorgt und gesegnet mit wirklich allem, was sie brauchten. Und er hat erwartet, dass sie gute Frucht bringen. Das Ziel, der Zweck von Israel war, Gott zu verherrlichen, dass alle Nationen um sie das sehen und sagen, den Gott wollen wir auch. Das war der Zweck, warum Gott sein Volk erwählt hat. Das ist natürlich auch unsere Berufung als Gemeinde heute, als Volk Gottes heute, dass die Menschen uns sehen und Jesus verherrlichen, Gott verherrlichen. Und dass wir Frucht bringen. Und was ist die Frucht? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Güte, Selbstbeherrschung, all diese wunderbaren Dinge, die der Geist Gottes in uns wirken will. Und Jesus hat gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr einander lebt. Wir sehen hier in diesem Bild, wie wichtig es Gott ist, dass wir Frucht bringen. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch. Dann werdet ihr viel Frucht bringen, aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also die Art und Weise, wie wir Frucht bringen können in unserem Leben, ist, dass wir an Jesus dranbleiben und uns von ihm ernähren. Seiner Gegenwart, Gemeinschaft im Gebet, in seinem Wort. Dass wir uns prägen lassen von ihm. Steht im 2. Korintherbrief, wir betrachten sein Angesicht. Und so werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Der Geist Gottes tut es in uns. Wie gesagt, ein Bild, was paarmal in der Bibel erwähnt wird, auch im Neuen Testament. Bekannteste Stelle wahrscheinlich, ich will nur eine anschauen, Jesus in Matthäus 21 spricht davon, wenn ihr es aufschlagen wollt. Ich habe mir sie ausgedruckt, aber Matthäus 21. Lasst uns das ganze Gleichnis lesen und sehen auch ein paar Unterschiede da. Matthäus 21, 33 bis 45. Da sagt Jesus, hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Also ganz klar dieses Bild aus Jesaja, auf das Jesus sich bezieht hier, ein vertrautes Bild für seine Zuhörer, für Israel. Unterschied, den wir hier sehen, ist, dass er sagt, er verpachtete ihn an Weingärtner. Und wir wissen, wer die Weingärtner sind aus dem Kontext, nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Leiter Israels. Und er reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie und einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Knechte sind die Propheten. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Israel hat im Allgemeinen nicht auf die Propheten gehört. Und Gott war wirklich treu. Er hat, je näher das Gericht kam, desto mehr und mehr Propheten hat er geschickt, die das Volk gewarnt haben. Und er sagt da auch immer wieder, mein Herz ist es nicht zu richten, sondern dass ihr die Warnung hört und dass ihr umkehrt. Aber wenn nicht, dann wird das Gericht kommen. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen. Also es war sozusagen der letzte Prophet, die letzte Warnung für sein Volk. Indem er sagte, sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner, die Leiter Israels, den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Also irgendwie dieser Gedanke, okay, wenn der Erbe weg ist, dann vielleicht kriegen wir, die Weingärtner, dann den Weinberg überschrieben, wenn der Eigentümer keine Nachkommen mehr hat. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er den Weingärtner tun? Jesus fragt hier die Leiter Israels, die Hohepriester, die Pharisäer. Und sie sagten zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Und dann spricht Jesus zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen werden. Also Reich Gottes, Israel, aber im weiteren Sinn das Reich Gottes und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden und auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Also dieser Stein Daniel 2, Bild für Jesus. Und als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Also den Hohenpriestern war bewusst, dass Jesus von ihnen geredet hat. Das ist erstaunlich, weil wir aus dem Gleichnis hören, dass ihnen bewusst war, wer Jesus war, aber dass ihnen klar war, dass er der Messias war, hat auch die Zeichen des Messias getan. Ich meine, mussten nicht groß rumraten, wer dieser ist, wenn sie die Prophetien angesehen haben und die Zeichen, die Jesus getan hat, als Johannes der Täufer zu ihm gesandt hat, hat einfach gesagt, okay, erzähl Johannes, hier die Lahmen gehen, die Blinden sehen, den Gefangenen wird Freiheit verkündigt. Hatten es erkennen können. Aber der Messias war nicht so, wie sie sich ihn vorgestellt haben. Der Messias ist nicht gekommen, um sie groß zu machen. Er ist nicht gekommen, um ein irdisches Großreich Israel zu bringen und die Römer rauszuwerfen und damit sie über alle anderen herrschen. Er ist sehr demütig gekommen, um ein geistliches Reich aufzurichten. Und das hat denen nicht geschmeckt. Und es ist ungeheuerlich, wie blind Menschen sein können, dass sie scheinbar wirklich erkannt haben, okay, das ist der Messias, aber gesagt hat, so einen Messias wollen wir nicht, also schaffen wir ihn weg. Und es ist interessant, Jesus fragt sie, was wird der Herr des Weinbergs tun, und sie sprechen sich eigentlich selber Gericht, was er tun wird. Und er sagt, es war der Letzte, zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen. Und als sie den Messias abgelehnt haben, haben wir das letzte Gericht über die Nation in 70 nach Christus, wie Jesus es auch Matthäus 24 und die Parallelstellen vorausgesagt hat, dass kein Stein von dem Tempel auf dem anderen bleiben wird. Die Römer haben Jerusalem zerstört, Israel in alle Welt verstreut, eine heidnische Stadt aufgebaut an der Stelle von Jerusalem. Interessant hier, dass hier steht, ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Also offensichtlich, weil die Römer diese ganzen Wälder abgeholzt haben, um Jerusalem zu belagern, hat sich da scheinbar mit dem Wetter wirklich eine Veränderung gegeben. Und es ist viel trockener in Israel geworden als vorher. Und er sagt diesen Leitern, ich werde das Reich Gottes von euch wegnehmen und einer Nation geben, die seine Früchte bringen werden. Wer ist diese Nation, denkt ihr? Ich glaube, wir müssen auch da nicht raten. Der Petrus schreibt uns im 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also, das Reich Gottes wurde einer anderen Nation gegeben, spricht hier zur Gemeinde, zu denen, die den Messias nicht abgelehnt haben, sondern den Messias angenommen haben. Das geistliche Israel, das hat begonnen mit Juden, ersten Christen waren alle Juden, das war dieser Überrest, dieser Stumpf, Römer 11, Stumpf heißt er, gell?
Stumpf, Jesaja.
Jesaja heißt Stumpf, wie heißt in Römer 11 irgendein anderes Wort, gell? Schauen wir nach, müssen wir auch nicht raten, gell? Wir haben es ja in unserer Hand. Von dem Ölbaum ist da die Rede. Die Wurzel, von der Wurzel spricht er da. Aber eigentlich dasselbe Bild, ein ähnliches Bild. Wir haben die Wurzel, Israel, Gottes Volk, Gottes Reich. Also es gab immer diesen Überrest. Das hat Gott auch verheißen, auch hier an dieser Stelle. Und im nächsten Kapitel werden wir es auch sehen. Gott hat immer verheißen, es wird ein Überrest überbleiben. Und vielleicht waren es zu einer Zeit nur 12, die 12 Jünger von Jesus, die wirklich der gläubige Überrest aus Israel war. Eigentlich waren es mehr, ne, die Jesus wirklich als Messias angenommen haben. Und dann hat Petrus gepredigt zu Pfingsten und ein paar Tausend haben sich bekehrt. Aber es gab diese Wurzel, diesen Überrest und die ungläubigen Juden wurden ausgerissen. Sehen wir hier in dem Gleichnis von Jesus. Und die gläubigen Heiden, Nicht-Juden, wurden eingepflanzt in diese Wurzel, in dieses Israel, in das Reich Gottes. Und deswegen haben wir diese Verheißungen geerbt in Jesus. Jesus ist eigentlich der, der alle Verheißungen hat. Der Messias hat all diese Verheißungen erfüllt. Er hat Vergebung gebracht, er hat Frieden gebracht. Er hat sich auf den Thron gesetzt. Kommen wir noch ein anderes Mal dazu, das ist auch ein weiteres Bild. Neues Testament sagt uns, wann hat Jesus seine Herrschaft angetreten? Wann hat er sich auf den Thron gesetzt? Ja, nachdem er gestorben ist, ist er auferstanden, in den Himmel aufgefahren und er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters. Der Messias hat sein Reich aufgerichtet. Und wir sind so dankbar und gesegnet, dass wir Teil davon sein dürfen. Wir sind beschenkt, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Aber als Anwendung für uns, wie wichtig es ist, Frucht zu bringen für Jesus. Wir existieren nicht für uns selbst, wir existieren für ihn. Und er möchte, dass wir fruchtbar sind. Und dann, Rest von Kapitel 5 haben wir wieder Gerichtsaussagen, Wehe-Aussagen. Also es ist ja wirklich fast so wie ein Lied. Ich glaube 6 Verse sozusagen dieses Liedes. Verschiedene Gerichtsworte. Wehe denen, die Haus an Haus rein, Feld an Feld rücken, bis kein Raum mehr ist und ihr allein ansässig seid mitten im Land. Wahrscheinlich auf Kosten der anderen. Großgrundbesitzer, die allen anderen die Armen ausgebeutet haben. Das war ja immer ein Vorwurf, den Gott auch gegen das Volk hatte. Also der erste Vorwurf ist Materialismus wahrscheinlich. Ist sehr aktuell für uns heute auch. Wehe, wenn ihr nur dran denkt, ein Haus neben das nächste zu bauen und immer mehr, mehr, mehr aufzuhäufen. Egoistisch und ihr allein ansässig seid im Land. So hat der Herr der Herrscher meine Ohren geschworen, wenn nicht die vielen Häuser zur Einöde werden und die großen und schönen ohne Bewohner sind. Denn 10 Jüchert Weinberge werden nur ein Bad bringen und ein Homer Samen wird nur ein Eva bringen. Ein Homer war 12 Eva, also der Ertrag war nur ein Zwölftel von dem, was gesät wurde. Ein totales Verlustgeschäft. Ne? Die haben 12-mal so viel gesät, wie sie geerntet haben. Also absoluter Mangel, ein Bild für absoluten Mangel. Wehe denen, ist das zweite Wort, die sich früh am Morgen aufmachen, um Rauschtrank nachzujagen, die bis spät am Abend bleiben, dass der Wein sie erhitze. Zither und Harfe, Tamburin und Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. aber das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Das ist hier ein Gerichtswort über die Partytiere, würden wir heute sagen, deren Leben sich nur ums Saufen dreht und Musik hören und sich keine Gedanken drüber machen, über Gott und was Gott von ihnen möchte und das, was er durch sie tun will. Darum wird mein Volk gefangen wegziehen, aus Mangel an Erkenntnis. Aus Mangel an Erkenntnis, weil sie Gott nicht erkannt haben und sein Wort. Und das ist auch unsere Berufung, wie die des Propheten, den Menschen Erkenntnis zu bringen, ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Immer im Gebet, dass Gott die Augen öffnet, weil Leute können so blind sein, die das ist echt nicht sehen. Das ist wirklich bei einem Ohr reingeht, beim anderen raus und es berührt nichts. Seine Vornehmen sind Hungerleider und seine lärmende Menge ist ausgedörrt vor Durst. Darum sperrt er Scheol seinen Schlund weit auf und reißt seinen Rachen auf ohne Maß. Der Scheol war der Ort, wo die Toten hingehen. Also wir können sagen, der Tod eigentlich riß seinen Schlund auf. Und hinab fährt seine Pracht und sein Getümmel und sein Lärm, das heißt Jerusalems Pracht. Und wer darin verlockt, da wird der Mensch gebeugt und der Mann erniedrigt und die Augen der Hochmütigen werden erniedrigt. Und wie wichtig das ist, dass wir gedemütigt werden. Denn Gottes Wort sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich brauche Gnade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche viel Gnade jeden Tag. Und Hochmut ist eines der Dinge, die uns geistlich am meisten behindern und am meisten schaden. Hochmut kommt vor dem Fall, genau. Deswegen alles, was uns demütig macht und demütig hält, ist eigentlich gut. Anne hat mir erzählt, letzten Sonntag, wo sie Lobpreis geleitet haben, oh, da habe ich mich verspielt. Ja, vor allem, das war so peinlich, ich habe gesagt, hey, das ist gut für die Demut. Das ist doch gar nicht schlecht, wenn wir am Boden bleiben. Das ist sogar sehr wichtig, geistlich gesehen, das ist geistliche Reife. Und der Herr der Herrscher wird im Gericht erhaben sein und Gott, der Heilige, sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Das ist eine Phrase, die Jesaja sehr oft gebraucht. Gott, der Heilige. Viel mehr als alle anderen Bücher der Bibel zusammen. Gott, der Heilige. Gott ist heilig, er ist einzigartig, er ist rein, er ist gerecht. Und Lämmer werden dort weiden wie auf der Trift und Ziegen nähern sich in den Trümmerstätten der Vertriebenen. Also es wird ein Trümmerfeld werden, die zerstörte Stadt. Nächste Gerichtswort, Vers 18. Wehe denen, die Schuld herbeiziehen mit Stricken des Nichts und die Sünde wie mit Wagenseilen, die da sagen, es eile, es komme rasch sein Werk, damit wir es sehen und der Ratschluss des heiligen Israels nahe heran und komme, dass wir ihn erkennen. Also die, die Sünde nachlaufen und in Sünde leben und spotten und sagen, ja, lass den Herrn kommen. Der Herr soll nur kommen. Passt nicht, ne? Wenn Leute, die sich Christen nennen, in Sünde leben und dann, weiß nicht, Hosanna, Halleluja singen, Herr, komm. Kehr lieber um, bevor er kommt. Sonst wird es ein Verlust sein. Vers 20, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitteren. Also die, die die Werte völlig verkehren. Und das ist so aktuell heute, oder? Das passiert doch ständig. Dass das Gute schlecht genannt wird und das Schlechte gut. Die, die in Sünde leben, hey, das ist doch gut, das ist doch heil. Und wenn wir Christen sagen, hey, nee, Gottes Ideal ist ein Mann, eine Frau, die Ehe und sagen, ah, oh, das ist so eng und das ist echt schlecht, dass ihr so denkt und dass er sagt, weiß nicht, Homosexualität auszuleben ist nicht heil oder Sex außerhalb der Ehe ist nicht heil. Oh, ihr seid so eng, das ist ja, wie schlecht ihr seid. Hey, das ist gut, das wird gefeiert. Genossen, ich bin schwul und das ist gut so, hat der Bürgermeister von Berlin gesagt. Und alle haben ihm zugejubelt. Und die Medien, das, was schlecht ist, das, was pervers ist, das wird gefeiert. Denkt an die Gangster, Rapper und was da alles für furchtbare Dinge vorkommen in der Musik heute. Und die stehen auf der Bühne und die Leute jubeln ihnen zu und denken, ihr seid die größten Helden, weil ihr so lebt. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und aber ihr Christen, ihr seid so eng und ihr seid die Bösen eigentlich. Ihr seid die Fundamentalisten und ihr werdet so in das Eck gestellt. Genau, die Spielverderber.
Die Spielverderber, genau.
In das Eck gestellt wie die, weiß nicht, die Selbstmordattentäter der Moslems, ne? Diese Radikalen. Ach, das ist alles so schlimm. Die Zeiten haben sich verändert. Ich meine, ich weiß nicht, bin ja noch nicht so alt. Aber als ich jung war, so als Kind, Menschen haben immer Schlechtes getan, aber in der Generation meiner Eltern noch, die haben Schlechtes getan und denen war bewusst, dass es schlecht ist und sie haben gesagt, ich will es trotzdem tun. Aber heute ist es so weit, dass die Leute sagen, das ist gut und das Gute ist schlecht. Und der Herr sagt, wehe denen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Oh oh. Denken, wir sind schlauer als Gott. Schlauer als Gottes Wort. Nee, Gottes Wort ist immer besser. Selbst wenn wir es nicht verstehen, ist es immer besser, auf ihn zu hören. Weil das ist göttliche Weisheit und nicht irdische Weisheit. Wehe denen, die Helden sind im Wein trinken und tapfere Männer im Mischen von Rauschtrank, die den Ungerechten wegen eines Bestechungsgeschenkes gerecht sprechen, den Gerechten aber wegen ihrer Gerechtigkeit ihre Gerechtigkeit absprechen. Also ungerechtes Gericht. Wieder die tapferen Männer, die so tapfer sind, dass sie saufen, sich Mut antrinken vielleicht. Sehr ironisch, das Ganze auch. Aber Gericht über die Ungerechten. Darum, wie das des Feuers Zunge die Stoppeln verzehrt und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscher an verworfen und das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Oh Mann, was für ein Verlust. Das Wort Gottes verschmähen. Ich denke am Psalm 119. Das Gottes Wort ist mir mehr wert als alles Gold und süßer als Honig. Und wie reich wir sind, dass wir Gottes Wort haben, dass Gott selbst zu uns spricht, dass wir echt Wahrheit kennen können. Dass wir eine Betriebsanleitung haben von unserem Konstrukteur, von dem, der wirklich weiß, wie unser Leben gut und heil funktioniert. Aber sie haben das Wort des Heiligen Israels verschmäht. Und wenn wir uns bewusst machen, wer Gott ist, dass er der Heilige ist, und dann sehen wir, wie furchtbar Sünde auch ist, um Gottes Wort zu verschmähen. Darum ist der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt, und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und sie geschlagen, er hat sie gezüchtigt. Und die Berge erbebten und ihre Leichen lagen wie Kehricht mitten auf den Straßen. Gott hat gezüchtigt, indem er den Feinden die Oberhand gelassen hat. Bei alledem hat sein Zorn sich nicht gewandt und noch ist seine Hand ausgestreckt. Also zum Gericht. Und er wird ein Feldzeichen aufrichten für die Nationen in der Ferne. Und er wird sie herbeipfeifen vom Enden der Erde und siehe, eilends schnell wird sie kommen. Also Gott ist derjenige, der Gericht bringt, der die Feinde Israels über sie bringt, um sie zu richten und zu zerstören, so wie er es vorher auch getan hat. Wie er Israel gebraucht hat, um die Kanaaniter, die heidnischen Nationen zu richten, wegen ihrem furchtbaren Götzendienst und ja, Götzentempel mit Tempelprostituierten und Kinderopfer und furchtbar perverse Gesellschaft und Gott hat Israel benutzt, die zu richten. Und Gott ist gerecht. Und jetzt wird er die anderen Nationen benutzen, um Israel zu richten und sein Volk zu züchtigen. Und schnell werden sie kommen. Er richtet das Feldzeichen auf. Hierher, Leute. Kein Erschöpfter und kein Stürzender ist bei ihr. Nicht schlummert noch schläft sie. Keinem löst sich der Gürtel von seinen Lenden und keinem zerreißt der Riemen seiner Schuhe. Ihre Pfeile sind geschärft und all ihre Bogen gespannt. Die Hufe ihrer Pferde sind Kieselsteinen gleich und ihre Räder gleich dem Wirbelwind. Ihr Gebrüll ist wie das einer Löwin, sie brüllt wie die Junglöwen, sie knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit und kein Retter ist da. Und sie knurrt über ihr an jenem Tag wie das Tosen des Meeres. Dann blickt man zur Erde und siehe angstvolle Finsternis und das Licht ist verfinstert durch ihr Gewölk. Also alles sehr bildhafte Sprache, aber was er hier sagt mit all diesen Bildern und Worten ist, keiner wird dieses Gericht aufhalten. Ist poetisch natürlich. Natürlich nicht, dass dann nie einer niederstürzt und keiner schlafen muss von den Feinden. Das ist poetische Sprache, aber sagt, dieses Gericht kommt und niemand wird es aufhalten. Kapitel 6. Hier sehen wir das Berufungserlebnis von Jesaja oder vielleicht eine neue Berufung in seine Berufung. Also wenn es chronologisch ist, dann müssen wir sagen, er hat ja diese Berufung als Prophet schon ausgelebt, vielleicht hier nochmal eine neue Berufung. Vielleicht ist er an einen Punkt gekommen, wo er entmutigt geworden ist und müde geworden ist. Und ich denke, das kennen wir ja auch in diesen Diensten, in die Gott uns berufen hat, dass wir manchmal müde werden und erschöpft werden und vielleicht die Vision verlieren. Und dann brauchen wir genau das, was der Jesaja hier gesehen hat, dann müssen wir genau das sehen, was er gesehen hat. Oder vielleicht ist es auch nicht chronologisch, sondern er flechtet hier sein Berufungserlebnis ein. Man sagt, im Todesjahr des Königs Usia. König Usia hat sehr lange regiert, war eine Zeit des Wohlstands, eine Zeit des Friedens, eine gute Zeit für Israel. War ein guter König. Ganz am Schluss hat er Mist gebaut. Ne? Dann ist er hochmütig geworden. Hier eine Illustration für das, was wir vorhin gelesen haben. Hochmut kommt vor dem Fall. Er ist hochmütig geworden, hat sich gedacht, ah, was für ein toller Kerl ich bin, was für ein toller Hecht. Ich möchte nicht nur König sein, ich will auch Priester sein. Und er ist in den Tempel reingegangen. Und Gott hat ihn mit Aussatz geschlagen und daran ist er gestorben. Und wenn so ein beliebter, langjähriger König stirbt, dann bringt das erstmal Instabilität, Unsicherheit. Oh, was wird werden? Ihr wisst, dass Jesaja auch verwandt war mit dem König. Also wahrscheinlich hat es ihn auch persönlich getroffen. Also so eine Zeit, wo er sagt, oh, oh, jetzt geht's drunter und drüber. Der König ist gestorben. Oh nee, wer sitzt jetzt auf dem Thron, wer hat jetzt die Dinge unter Kontrolle? Und da sieht er diese Vision. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Bild vom himmlischen Tempel wahrscheinlich oder vielleicht vom irdischen Tempel und er sieht Gottes Gegenwart, da wird nicht so genau gesagt. Seraphim, Engelwesen standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Also recht interessante Kreaturen. Schon mal gespannt, wenn wir die mal sehen werden. Und ich möchte, dass ihr die erkennt, okay? Wenn wir mal in den Himmel kommen und die herumfliegen sehen. Ich hoffe, wir können unterscheiden zwischen Seraphim und Keraphim. Was ist der Unterschied? Keraphim haben 4 Flügel, Seraphim haben 6 hier, ne? Also wir studieren Gottes Wort, Leute, okay? Wenn wir in den Himmel kommen, müssen wir nicht fragen, hey, wer ist denn das? Dann können wir es den anderen erklären, die Gottes Wort dazu studiert haben. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Da haben wir es auch wieder. Heilig, heilig, heilig. Dreimal. Mhm. Betonung. Gott ist heilig. Heilig bedeutet erstmal abgesondert. Gott ist ganz anders als alles andere. Er ist einzigartig. Er ist der Schöpfer. Alles andere ist geschaffen. Geschöpfe. Und ja, wir sind abgesondert von den Tieren und den Pflanzen, von den Rest der Schöpfung, dass wir in Gottes Bild geschaffen sind, als Personen, dass wir persönliche Beziehungen mit ihm haben können. Das trennt uns von dem Rest der Schöpfung, aber Gott ist der Schöpfer, da ist er einzigartig. Wir sind Geschöpfe, wir sind nicht Gott. Gott ist Gott, er ist in einer Klasse ganz für sich allein. Er ist einzigartig, er ist heilig. Und ihr wisst, je einzigartiger etwas ist, desto wertvoller ist es. Das heißt, unser Gott ist unendlich wertvoll und begehrenswert und wunderbar. Er ist heilig. Heilig bedeutet natürlich auch, dass er rein ist. Heilig in diesem moralischen Sinn. Auch das ist er. Und Gott sagt seinem Volk: Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist der Grund. Warum wollen wir als Heilige leben? Ich meine, Gott sei Dank, dass er uns schon heilig gemacht hat, gerecht gesprochen hat, in diesem rechtlichen Sinn. Wir sind heilig vor Gott. Es steht nichts zwischen ihm und uns. Unsere Sünde ist weggewaschen. Aber wir wollen es auch ausleben. Jetzt lebt eure Berufung. Warum wollen wir als Heilige leben? Wichtigster Grund ist, weil Gott heilig ist. Und wir ihm ähnlich sein wollen. Es gibt noch viele andere Gründe. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das, was Gott uns sagt, ist auch das absolut Beste für uns und Heilste für uns. Was sonst sollte man tun nach all dem, was er für uns getan hat? Aber Gott ist heilig. Und die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ich persönlich könnte nicht an Evolution glauben. Die ganze Erde ist erfüllt, wenn wir diesen wunderbaren Plan in der Schöpfung sehen, wie alles so wunderbar zusammenwirkt. Und wir reden hier von einer gefallenen Schöpfung. Das ist gar nicht so, wie sie von Anfang an war, wie Gott sie wirklich gemacht hat und hat gesagt, es ist gut. Jetzt ist es nimmer gut und es ist trotzdem noch herrlich. Und meine Augen erkennen das wohl, sagt der Psalmist. Die Schöpfung verkündet die Herrlichkeit Gottes. Und da erbebten die Türpfosten in der Schwelle von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Rauch oft ein Bild für Gebete. Also in dieser Zeit, wo es drunter und drüber geht, wo wir das Gefühl haben, oh, jetzt ist alles außer Kontrolle. Vielleicht hat Jesaja sich gedacht, ich mag nicht mehr hier, dieser Dienst ist mir zu schwer. Jetzt ist der gute König gestorben, es wird nachkommen, oh nein. Mein Verwandter, er war traurig, er war enttäuscht vielleicht auch von ihm, dass er ja, so überheblich geworden ist. Traurig vielleicht über seinen geistlichen Zustand. In dieser Zeit, wo es drunter und drüber ging, braucht er eine Vision von dem, der wirklich auf dem Thron sitzt. Und das brauchen wir auch in unserem Leben, in diesen Zeiten, wo es schwierig ist, wo es Schicksalsschläge gibt und weiß nicht, der Doktor sagt, es ist Krebs. Oder ein lieber Mensch oder ein Mensch, dem wir vertrauen, uns wirklich enttäuscht. Oder finanzieller Schicksalsschlag. Es gibt ja so viele verschiedene Dinge. Wir verlieren geliebten Menschen. Irgendwie kommt unsere Ordnung außer Kontrolle und wir denken uns, ist alles aus, alles außer Kontrolle. Da müssen wir einen Schritt zurück machen in dieser Zeit und das große Bild sehen und sehen, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und er ist der Allmächtige, er ist der Herr der Herrscharen. Er ist der Herrscher über dieses ganze Universum. Er ist der, der alles unter seiner Kontrolle hat. Und müssen ihn sehen, dass er heilig ist und wertvoll ist und Bild für Anbetung. Ne? Wie werden wir wieder erfrischt, wenn wir unsere Vision verloren haben? Wie kommen wir wieder zurück an diesen Platz? Ja, indem wir ihn sehen, seine Heiligkeit sehen, seinen Wert sehen, das sehen, was er für uns getan hat. Und das sehen wir auch hier als nächstes. Die erste Reaktion von Jesaja ist, er sprach, ich wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher haben gesehen. Ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Selbe Reaktion, die Petrus hatte an diesem Boot mit Jesus. Herr, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht wert, mit dir Gemeinschaft zu haben. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier im Tempel, wenn der hohe Priester nicht rein hineingegangen ist, dann wurde er erschlagen vor dem Herrn. Oder denkt an die Söhne Aarons, die hier mit ihr eigenes Ding gedreht haben und in das Bundeszelt reingehen wurden und Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie. Und oh, dieser heilige Gott. Und Jesaja sieht dieses Bild von seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit und er sagt, wow, wehe mir. Das hält uns demütig übrigens auch. Er hat hier gerade 6 Weherufe, wehe euch wegen dem und wehe euch und wehe euch und wehe euch. Jetzt zieht er dem Herrn auf dem Thron und sagt, oh, wehe mir. Ist auch geistig sehr gesund. Schützt uns vor Gesetzlichkeit und Richtgeist, wenn wir uns selber vor Gott erkennen. Und wirklich, je näher wir Gott kommen und je klarer wir ihn sehen, desto klarer sehen wir auch seine Gnade uns gegenüber und wehe uns, wer bin ich? Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich bin der Größte von allen Sündern. Also wehe mir, denn ich bin verloren. Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Wahrscheinlich von dem Opferaltar, wo die Opfertiere geopfert wurden. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesöhnt. Altar, immer ein Bild für das Kreuz. Im Alten Testament. Das, was Jesus für uns getan hat. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und wir dürfen diejenigen sein, die Vergebung haben. Also, er sieht die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes, die Einzigartigkeit, seinen Wert. Er sagt, oh, wehe mir. Und dann passiert dieses Unglaubliche, dass Gott ihn reinmacht. Und ihn versöhnt. Wow, ganz anderer Stand vor Gott. Und jetzt, wie reagiert er? Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Interessant, dass Gott sagt, der Gott sagt, wer wird für uns gehen? Wir haben einen dreieinigen Gott. Und was ist die Reaktion von Jesaja? Er sprach, hier bin ich, sende mich. Da hatte wieder dieses Feuer, diese Motivation. Wow, Gott, du bist so wunderbar, du bist so groß. Oh, du hast mir vergeben. Ach, hier bin ich, gebrauche mich. Das ist mein Wunsch und das ist natürlich. Wenn wir, sag mal, geistig gesund sind, geistig klar sehen, wie wunderbar Gott ist und wie wertvoll er ist und dass wir seine Kinder sein dürfen, dass er uns gebrauchen will, dann sagen wir, hier. Gebrauche mich, das ist mein Herzenswunsch. Hier bin ich, sende mich. Es ist die Heilung, wenn wir die Vision verloren haben, dass wir nicht aus eigener Anstrengung uns noch mehr anstrengen oder irgendwelche Motivationsseminare besuchen oder sowas. Nee, dass wir ganz einfach wieder zum Ursprung zurückkommen und Gott betrachten. Kreuz betrachten, das, was Jesus für uns getan hat. Und dann, wenn wir ihn hören und er zu uns spricht über irgendeinen Bereich und sagt, ach, hier ist eine Not, hier bräuchte ich wen sollen wir senden? Dann sagen wir, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen, sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Das ist seine Mission. Klingt auf den ersten Blick so, als würde Gott nicht wollen, dass sein Volk umkehrt. Stimmt aber nicht. Das ist auch eine Stelle, die ein paar Mal im Neuen Testament wiederholt wird. Und es ist interessant. Einmal Johannes 12, glaube ich, sagt Jesus, dass Gott der ist, der ihr Herz verhärtet, sodass sie nicht hören können und nicht sehen können. An anderen Stellen heißt es, dass sie ihr Herz verhärten. Und was ist wahr? Beides. Beides ist wahr. Der Dienst von Jesaja war, hinzugehen und zu dem Volk zu sprechen. Und er sagt zu ihm, mache das Herz dieses Volkes fett, mache ihre Ohren schwerhörig, dass sie nicht hören, dass sie nicht sehen, dass sie nicht umkehren. Also es ist beides. Dadurch, dass Jesaja sein Wort gesprochen hat, Gottes Wort gesprochen hat, hat die Leute dazu gebracht, so zu machen und sich die Augen zuzuhalten. Also er hat das Licht geschienen und das Licht hat sie dazu gebracht, ihre Augen zu verschließen. Genauso das, was Jesus gesagt hat im Kontext vom Neuen Testament, die Worte Jesu, er war das Licht der Welt, das in die Dunkelheit kam, hat in diese Dunkelheit geschienen und manche wenige eigentlich von Gottes Volk haben dieses Licht angenommen und denen, die ihn annahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, sind gerettet worden. Aber leider ein großer Teil hat auch dieses Licht gesehen und ihre Reaktion war, nee, Ohren zu, Augen zu. Also beides. Gott hat ihr Herz verhärtet oder ihre Augen geschlossen, einfach indem er seine Wahrheit gesprochen hat. Sein prophetisches Wort gesprochen hat. Und sie haben ihr Herz verhärtet, sie haben ihre Augen geschlossen. Also eine Reaktion auf das. Deswegen sagt Jesus auch, dem, der hat, dem wird noch gegeben werden, aber dem, der nicht hat, wird selbst das, was er hat, genommen werden. Wir sehen hier diese Gefahr, das Herz zu verhärten. Und meistens ist es ja ein Prozess. Es gibt ja wenige, die von heute auf morgen zu absoluten Gotteshassern werden oder absoluten sturen Atheisten oder von heute auf morgen vom Glauben abfallen. Es ist ja meistens ein Prozess. Und je mehr wir unser Herz verhärten, Gott spricht, der Heilige Geist überführt, wir reagieren nicht, wir verhärten unser Herz. Er tut es immer wieder, er ist treu, er geht nach, er züchtigt, er spricht zu uns durch den Bruder, durch die Schwester, durch, weiß nicht, den Film, durch die Bibelstelle, was immer, und wir sagen, nein, 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 und verhärten unser Herz. Und irgendwann kommt es an die Stelle, wo unser Herz so hart ist, dass Gott vielleicht auch irgendwann mal sagt, okay, das ist das, was du wirklich willst. Ich bin da immer und immer und immer wieder nachgegangen und das ist die Situation von Gottes Volk hier. Immer und immer wieder nachgegangen und er hat immer wieder verhärtet, verhärtet, verhärtet. Und dann ganz zum Schluss haben sie den Messias abgelehnt und Jesus hat gesagt, okay, das ist es jetzt. Vorhang zu. Ich nehme euch den Weinberg weg und ich werde ihn anderen geben. Und sie sind wirklich an diese Verfassung eigentlich gekommen, dass sie nimmer hören konnten. Dass sie nimmer hören wollten. Und dieses Licht, dieses Wort Gottes, die Wahrheit, die da reingeleuchtet hat, hat sie nur dazu gebracht, noch mehr zu machen. Wollten nichts davon haben. Eine Warnung, das Herz zu verhärten. Irgendwann, Gott ist gnädig und barmherzig und er geht nach und nach und nach. Aber irgendwann sagt Gott, okay. Ich nehme das jetzt an, das ist eine Ablehnung. Und dann nimmt er seine Hand weg. Und das ist dann wirklich ein trostloser Zustand. Da sage ich, wie lang her? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Also wie lang soll ich predigen? Wie lang werden die ihr Herz verhärten vielleicht? Und er sagt, bis alles kaputt ist. Bis das Gericht kommt. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf übrig bleibt, ein heiliger Same ist sein Stumpf. Hier sehen wir wieder diesen Stumpf, diese Wurzel, dieser Wurzelstock, der überbleibt, ein kleiner Überrest. Aber der Rest wird gerichtet, dieser kleine treue Überrest, die Gott geglaubt haben, die den Messias angenommen haben, zur Zeit Jesu. Dieser kleine Überrest ist gerettet worden von Israel. Der Rest ist gerichtet worden. Wie lange noch her? Bis zum Ende. Und übrigens, fast niemand wird auf deinen Dienst reagieren. Wow. Könnt ihr vorstellen, den Dienst von Jesaja zu haben? Hier lange, lange Zeit lang, jahrzehntelang zu prophezeien und fast alle lehnen es ab, bis auf ganz, ganz wenige. Jeremia hat es noch schlimmer, der hatte keinen einzigen Bekehrten. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier die Berufung von Jesaja und er sagt ihm gleich vom Anfang an, Jesaja, das wird dein Dienst sein, aber du wirst nicht viel Frucht sehen in dem Sinn. Oh, er wird Frucht sehen und zwar, das ist wichtig für uns, die Frucht ist deine Treue. Das ist das Wichtige. Treue ist die Frucht. Wo immer Gott dich hingestellt hat, wenn Gott dich zu was berufen hat, dann lebe deine Berufung, bis Gott sagt, jetzt ist es gut. Aber niemand reagiert, ich sehe so wenig Frucht. Deine Treue ist die Frucht. Dafür wirst du belohnt werden, für deine Treue. Das ist Erfolg, geistlich gesprochen. Wir sehen Erfolg oft so weltlich. Das ist auch im Christentum ja so, in der heutigen Christenheit, dass es diese Konkurrenz gibt und bla bla bla. Und ganz schlimm bei diesen großen Pastorenkonferenzen. Und wie läuft deine Gemeinde? Wie viele Leute kommen zu dir? Und wie da, da, da. Und wir haben da neu gebaut und da und da und das und so. Leute bekehren sich und was ist bei dir? Und manchmal, wenn man von so einer kleinen Gemeinde kommt, denkt man sich, okay. Aber darauf kommt es nicht an. Es geht Gott nicht um Quantität. Vielleicht ist es nicht meine Berufung, eine Riesengemeinde zu haben. Erfolgreich bin ich, wenn ich treu bin in dem, wozu Gott mich berufen hat.
Er wird jeden fragen, wie viel hast du geliebt in deinem Leben?
Genau.
Das ist das Wichtigste.
Und Jesus oder Paulus spricht ja auch davon, dass jeder so seine Einflusssphäre hat. Ich meine, mancher hat eine Riesen. Chuck Smith, der gerade verstorben ist. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem geistlichen Kampf umgehen könnte. Ich möchte mir nicht vorstellen, was da abgegangen ist um diesen Mann, ne? Mit diesen Riesengemeinden und wirklich weltweiten Einfluss. Egal, das war seine Sphäre. Wie treu war er in dem Dienst, zu dem Gott ihn berufen hat? Und ich würde sagen, er war sehr treu. Hat 2 Tage vor seinem Tod noch gepredigt mit Sauerstoffschlauch in der Nase. Er hat seinen Lauf gut vollendet. Er war treu bis zum Ende und demütig bis zum Ende und Vorbild bis zum Ende. Aber das ist nicht mein Maßstab für meinen Erfolg. Was ist der Einfluss, was ist die Berufung, die Gott mir gegeben hat und dir gegeben hat? Und das ist wichtig, gerade wenn wir, manchmal gibt es solche Dienste. Dieser Dienst von Jesaja war wichtig. Warum war er wichtig? Weil Gott seine Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit erwiesen hat durch seinen Dienst. Jesaja, ich gebe dir einen Dienst, du wirst predigen dein ganzes Leben lang, es wird kaum wer reagieren auf deine Predigt. Die meisten werden getötet werden und verschleppt werden und gerichtet werden. Aber das ist, was ich möchte, dass du, das ist dein Lebenswerk. Harter Dienst. Aber dein Erfolg ist deine Treue. Ganz, ganz wichtiges Prinzip. Im geistlichen Bereich, Erfolg wird definiert durch Treue. Das wird von einem Verwalter verlangt, heißt es, dass er treu ist. Nicht Quantität, nicht vergleichen mit anderen, sondern jeder von uns wird einzeln vor dem Herrn stehen und vor seinem Richterstuhl und das empfangen, was wir getan haben. Also lass dich nicht entmutigen, solange du das tust, was Gott dir gezeigt hat, ist es gut. Sagt er, gut getan, du guter und treuer Knecht. Lass dich nicht entmutigen und lass uns nicht allzu viel vergleichen. Das ist oft auch eher gefährlich, weil entweder macht es uns stolz oder es kann uns entmutigen. Und das ist beides nicht hilfreich. Habt ihr noch was, was ihr hinzufügen wollt? Das ist eine ganz wunderbare Stelle hier, da könnten wir ja noch 3 Stunden drüber reden.
Interessant für mich, weil die Bibelstelle, die hat mich in den Kinderdienst gebracht, von Anfang an, also vor 24 Jahren. Da habe ich Gott wirklich gefragt, ob ich es machen soll. Ne? Und habe aufgeschlagen, da war ich erst ein Jahr Christ oder so, weiß was ich. Und habe genau die Bibelstelle. Und Gott hat schon immer so zu mir gesprochen,
bin ich von Anfang
an. Ich war so ganz fix und alle. Und seitdem mache ich es.
Treue in kleinen
und
Dingen ist ja oft.
Sehen wollen.
Und das ist schwer, oder?
Das ist sehr schwer.
Mir fällt es schwer.
Das ist sehr schwer.
Ich bin einer, der gern sieht, ich habe was gemacht, ich habe was. Aber Reich Gottes ist oft so, ne? Gerade wenn wir gehen raus, wir evangelisieren, wir streuen Samen aus. Das ist nur die Waschmaschine von oben.
Ach so. Und da kommt jemand rein.
Ist kein Erdbeben, ist nicht der dritte Weltkrieg, es ist nur die Waschmaschine von oben. Also wir streuen Samen aus oft. Wir wissen nicht, was zurückkommt. Vielleicht erst in der Ewigkeit. Aber Treue ist wichtig. Schön, dann lass uns beten. Und noch so ein paar Muffins essen. Lieber Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Ich danke dir, dass wir unter deiner Gnade leben dürfen in dem Zeitalter des Messias. Das ist so ein Segen, Herr, so ein Geschenk. Ich danke dir, dass du alles unter Kontrolle hast. Und Vater, ich möchte beten, dass du jeden Einzelnen hier heute Abend erfrischt. Und dass du jeden persönlich diese neue Vision von deiner Herrlichkeit und deiner Heiligkeit und deinem Wert und deiner Liebe zu uns schenkst, Herr, deinem Werk für uns. Lass uns begeistert sein über das, was du für uns getan hast und begeistert über das, wer du bist. Du bist wunderbar, du bist der Beste, du bist der Einzigartigste. Wir sind so beschenkt, dass wir mit dir leben dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du auf dem Thron sitzt, über diesem ganzen Universum. Und Herr, ich möchte einfach beten, dass du uns hilfst, treu zu sein. Dort, wo du uns hingestellt hast. Und dass wir Frucht bringen. Frucht des Geistes.
Ja.
dort wo du uns hingestellt hast, Herr. Dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist unser Wunsch.